die REEK-Strategie oder die Rückkehr Meutens. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. REEK. Der Name jagt mir immer noch einen leichten Schauer über den Rücken. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe, Game of Thrones zu schauen. Game of Thrones, eine Fantasy-Serie. Einige von euch kennen sie wahrscheinlich, will ich jetzt hier nicht groß zusammenfassen. Es geht nur um eine einzige Szene und einen einzigen Teil dieser Geschichte, den ich besonders widerlich fand, der mich dann schon an Snuff-Filme erinnert hat und tatsächlich auch dazu führte, dass ich sagte, okay, das brauche ich mir nicht geben. Ich sah die Serie, fand sie auch spannend. Allerdings wurde es mir dann ein bisschen zu schlüpfrig in vielerlei Hinsicht und nihilistisch. Schließlich kam es zu einer Szene und kam es zu einer Wendung in der Geschichte, die ich hier kurz beschreiben möchte. Und dann stelle ich einen Zusammenhang her zur AfD und zu jetzigen Vorgängen, insbesondere in NRW. Theon Greyjoy ist einer der Helden in der Geschichte rund um den, wie ist der Thron? Stählerner Thron? Silberner Thron? Eiserner Thron? Ich glaube, Eiserner Thron. Also diese Intrigen und dieses Schlachtengewirr in dem Königreich von Game of Thrones. Und er wird gefangen genommen von einem rivalisierenden Clan. Dort auf der Burg, da herrscht ein junger, psychopathischer Erbe. Ich glaube, ein Bastardsohn dieses Königs. Und der tötet ihn nicht, Theon Greyjoy, sondern er kastriert ihn. Ziemlich brutale Szene, das wird dann extrem brutal dargestellt, wie der ihn kastriert und entkommen lässt, wie der einfängt, foltert und quält, so lange, bis er zu einem willenlosen, abgerichteten, komplett gebrochenen Haustier wird, mit dem er auf eine pervers-sadistische Art und Weise spielt. Und dieses Haustier nennt dieser Psychopath, ich habe seinen Namen vergessen, dann REEK. Also Theon Greyjoy wird dann dieses Haustier REEK und das ist natürlich auch extrem demoralisierend für dessen Familie und ein Zeichen von absoluter Grausamkeit und Brutalität und Macht. Und mit diesem Haustier kann er dann machen, was er möchte. Und dieses Haustier folgt ihm dann aufs Wort bis zum Schluss, wo er sich dann, glaube ich, rächt. Das habe ich dann auf Wikipedia nachgelesen. Für mich war das dann wirklich auch zu pervers und zu brutal, hat etwas von echter Krankenpathologie, das so darzustellen. Und man muss auch ein bisschen einen Sprung in der Schüssel haben, etwas derartig krass und intensiv darzustellen, glaube ich. Aber es ist gerade in dieser Intensität und Drastik, in der es dargestellt wurde, eine gute Metapher für das, was das System mit der AfD plant. Denn wenn dieser Psychopath Theon Greyjoy umgebracht hätte, dann wäre hier ein junger, heldenhafter Krieger gestorben, mit intakter Ehre in seinem Haus, hätten die Leute sich gerecht und er hätte auch ein nützliches Werkzeug verloren. In diesem Fall hat er aus dieser Person eine Karikatur ihrer selbst gemacht, ihre Ehre zerstört, unglaublich demoralisierend für das ganze Haus und die Gefolgschaft. Er hat ein lebendes Beispiel dafür gemacht, dass man ihn nicht herausfordern sollte und hat dann damit sogar einen willenlosen, willfährigen Diener gewonnen. Und ähnlich, glaube ich, will der Linksblock mit der AfD umgehen. Die AfD zu verbieten ist das eine, aber wenn man die AfD verbietet und zerschlägt, setzt man damit auch Potenziale frei. Ich sage nicht, dass das wünschenswert wäre, aber auch Potenziale, die sich neu finden, neu sammeln werden. Die AfD wird dann am Höhepunkt eines Erfolges mit einem antidemokratischen Akt zerstört. Das hat etwas von einem geraubten Sieg, der aber Ehre und Idealismus intakt lässt. Viel besser wäre es für den linken Machtblock, die Kulturhegemonie, ich nenne das einfach hier verkürzt, das System, wenn man mit der AfD das macht, was mit Theon Greyjoy gemacht wurde. Aus der AfD macht man eine kastrierte Spottversion ihrer selbst. Man macht aus der AfD REEK. Man macht aus der AfD einen zerstrittenen, kackservativen Haufen, der sich ständig distanziert, der in ständigen, eilfertigen und unterwürfigen Gesten versucht, doch noch irgendwie die Liebe und die Zuneigung seines grausamen Herrn zu gewinnen. Jemand, der dann hin und wieder vielleicht doch versucht auszubrechen, aber dann wieder eingefangen wird, weil ihm eben kastriert die schöpferische und zeugende Kraft fehlt, weil er kein eigenes geistiges Zentrum mehr hat, das sich jenseits der herrschenden Ideologie verortet. Genau das erleben wir bei den sogenannten Kackservativen, bei diesem Flügel, der jetzt nach dem Potsdam-Schlag wieder auftrumpft. Höcke ist zu radikal, man will ja nur zurück in die BRD der 80er Jahre. Man hat keine grundlegende Kritik an dieser herrschenden Ideologie. Man versteht nicht, wie dieser Individualismus und wie dieser linke Universalismus notwendig sich niederschlägt in Grenzöffnung, Masseneinwanderung, Masseneinbürgerung. Man glaubt, man ist pragmatisch, indem man sich in einem oberflächlichen Pragmatismus verliert. Dabei aber gibt man den Kulturkampf, den Kampf um die Sprache, den Kampf um die Ideen auf. Und man spielt so im kleinen politischen Teich mit politischen Tagesthemen und wettert gegen die Grünen, Woken und gegen Greta. Währenddessen aber verschiebt sich der Rahmen des Sarg- und Denkbaren täglich weiter nach links, weil man sich eben kastriert hat, indem man all die Leute, die diesen Kampf der Ideen, den Kulturkampf führen könnten, abgeschnitten, rausgeschmissen, weggeschnitten und geopfert hat, aus Angst vor einem Verfassungsschutz oder vor einem Korrektiv. Ich habe das all along beschrieben in dem Buch Regime Change von rechts und ich nenne diese Strategie Parlamentspatriotismus und ich glaube, dass eine derartige geistig kastrierte rechte Partei, die ein Protestpotenzial in sich sammelt, auf die tägliche Kleinigkeit, das tägliche kleine Streitthema richtet, dabei aber Schritt für Schritt für Schritt nach links mitzieht, weil sie keinen eigenen geistigen Kompass hat, dass eine solche rechte Partei für das System sogar besser wäre als das Verbot einer rechten Partei. Und mehr wirkt es auf mich so, als würde das AfD-Verbot wirklich primär als eine abschreckende Waffe, als ein Instrument eingesetzt werden, wie so ein Hebel, wie so eine Zange im Zuge einer Operation, um an das wahre Ziel zu kommen, nämlich die Spaltung, die Meutenisierung der Alternative für Deutschland. Und tatsächlich, ich will jetzt nicht mehr so viel darüber sagen, da alles, was ich über die AfD sage, im Moment hochgejatzt und hochgespielt wird, aber wenn in der AfD gewisse Leute sagen, dass sie gar nicht wollen, dass Höcke gewinnt, sich als Gegenpol zu Höcke aufbauen wollen, mit dem einzigen ideologischen Inhalt, wir sind nicht so radikal, wir sind die Lieben, wir sind die Freundlichen, wir sind nicht völkisch, wir sind nicht rechts, wir sind konservativ-liberal, wir sind eh brav, wir sind eh nett, seid lieb zu uns, wir sind auch Antifa. Wenn das quasi der ideologische Kern ist, eines neuen Flügels, der dann auch kurzfristige Erfolge feiern kann, weil die Masse, auch insbesondere der neuen Mitglieder, ebenfalls diese geistig-ideologische Programmierung des Systems noch in sich hat, ebenfalls Angst hat um Positionen und Posten, insbesondere im Westen, dann ist das genau der Weg hin zu einer metapolitischen und geistig kastrierten AfD, die dann hin und wieder symbolisch protestieren kann, aber nicht mehr in der Lage ist, das eigentliche Machtzentrum zu erobern. Was ist das eigentliche Machtzentrum? Der vorpolitische Raum. Die Straße, die Unis, die Medien, die Gegenöffentlichkeit, die Gegenkultur. Und um hier zu realisieren, braucht man auch eine Weltanschauung, man braucht auch ideologische Grundlagen, die diese Leute fürchten, wie der Teufel das Weihwasser. Es ist dabei verständlich und völlig legitim, man verstehe mich nicht falsch, dass insbesondere eine Partei und eine Sammlungsbewegung wie die AfD verschiedene Flügel hat, dass sie ein bisschen einen liberaleren Flügel hat, obwohl aus meiner Sicht der Liberalismus an sich zu kritisieren ist, aus konservativer Sicht, die so ein bisschen einen sozialistischeren, sozialeren Flügel hat, obwohl aus meiner Sicht auch der Sozialismus scharf zu kritisieren ist, aus konservativer Sicht. Es ist legitim, dass sie auch verschiedene Milieus und Lebenswelten abbildet. Und es ist völlig klar, dass die AfD im Westen anders kommunizieren und anders auf die Bürger zugehen muss. Aber dieser offene Streit und dieser Versuch, den Osten abzutrennen oder sich zum Gegenpol zu Höcke zu stilisieren, das ist erstens auch tagespolitisch wahltaktisch der Weg in den Abgrund. Denn nichts ist unattraktiver als eine sich streitende Partei. Der Grund dafür, dass die AfD lange Zeit auf den 10-12% dahin grundelte, war nicht so sehr die Themenlage Corona, dies, das. Der Hauptgrund dafür war, dass man in der AfD einen offenen Streit hatte zwischen Meuthen, Höcke, Flügel und dem Lipkon-Lager. Wenn dieser offene Streit wieder beginnt in der AfD und begonnen hat in ein ganz bestimmtes Lager, so sieht es zumindest aus, dann wird die AfD rasch wieder absacken. Aber auch indem eine AfD sich löst von genau diesen echten kritischen revolutionären, provokanten Tendenzen, im Glauben, dass man dann von Herr und Meister, vom Grausamen, mehr gemocht wird und das Haustier als Reek besser behandelt würde, wenn die AfD das macht, dann ist sie als Partei nicht nur wirkungslos geworden, dann, das ist die Frage, die ich in den Raum stelle, ist sie als Partei vielleicht sogar systemerhaltender, als wenn es sie in dieser Form nicht gäbe. Was ist nun der Ausweg aus diesem Dilemma? Ich glaube nicht, dass man die AfD als eine geschlossene Weltanschauungspartei aufbauen und halten kann. Das beißt sich schon mit dem Aspekt der Massenpartei und Volkspartei. Ich glaube aber, dass man der AfD eine Diskussionskultur gewinnen und entwickeln muss, die solche Spaltungen meidet und die vor allem Abstand nimmt von der Selbstkastration. Sprich, natürlich darf man sich in der AfD auch kollegial untereinander kritisieren. Am besten macht man das natürlich nicht in aller Öffentlichkeit, zum Freude und Amüsement des politischen Gegners, sondern brüderlich und kollegial im Stillen und hinter den Kulissen. Aber auch öffentliche Kritik, eine öffentliche Debatte muss möglich sein und sie verhindert das Vergreisen und das Verknöchern der Strukturen. Wie gesagt, gewisse Unterschiede im Milieu, Auffassung, Kommunikation sind legitim. Aber diese Kritik darf eben nie in das Vernichtende, das Ausschließende hineingehen und vor allem darf sie nie Anleihen nehmen oder anbieterisch sein in Richtung des von mir verkürzt sogenannten Systems. Und genau diese Tendenz erlebt man leider in NRW, wenn tatsächlich hier Höcke als Problem dargestellt wird und ohne Substanz, ohne Inhalt hier eher als ein negativer und die AfD zurückhaltender Faktor dargestellt wird. Ich kenne das gut, ich erlebe es selber auch immer wieder. Man übernimmt hier einfach das Framing des politischen Gegners, vielleicht sogar nur mit einer pragmatischen Begründung im Sinne von, ja, es mag ja sein, dass Höcke das nicht so oder so gemeint habe, aber er ist nun mal verbrannt und mit dem Namen Höcke kann man im Westen nicht mehr kommen. Wenn man das tut, dann beugt man sich genau dieser Definitionsmacht und Dominanz des politischen Gegners. Und wenn man es einmal gemacht hat, wird man es wieder machen. Und nach Höcke ist dann der Nächste dran, dann der Nächste, dann der Nächste. Und so wird einer nach dem anderen weggeschossen. Und wenn man sich einmal gebeugt hat, substanzlos der gegnerischen Definitionsmacht, dann wird man das im nächsten Fall auch machen. Mit jedem einzelnen Politiker, von dem man sich distanziert, macht man sich stärker. Heißt das, dass man sich überhaupt nicht mehr abgrenzen soll, nichts kritisieren soll? Nein, natürlich nicht. Gerade, und das sage ich immer wieder, und ich finde es auch absurd, wie meine letzte Audioanalyse bewusst falsch verstanden werden konnte, gerade jetzt muss die AfD sich vor echten Aschon-Provokateuren oder dödelhaften, tölpischen Pöblern schützen. Und wenn jemand nur für eine Runde Applaus im Bierzelt oder aus einer Profilneurose oder weil er wirklich ein VS-Agent ist, absurde und anstößige, inhaltlich falsche oder extremistische oder sehr schlecht formulierte Dinge am laufenden Band sagt, dann muss der intern kritisiert werden und wenn das nichts hilft, dann muss er auch extern kritisiert werden. Völlig klar und richtig. Nicht aber, weil man damit dem System gefallen will und nicht, weil das System diese Person als solche markiert, sondern weil sie wirklich problematisch ist. Da gibt es einige Fälle, ich will jetzt nicht darauf eingehen, das geschieht auch in der AfD und hier muss man natürlich auch eine klare Linie vorgeben. Aber im Fall Höcke erlebe ich immer wieder, dass einfach nur das Framing des Gegners, die Dämonisierung des Gegners übernommen wird. Und wenn man das einmal macht und einmal hier dem Gegner die Hand gibt, dann will er am Ende den ganzen Arm und am Ende den gesamten Flügel und die gesamte Partei. Ein entscheidender Unterschied, und damit will ich diese Audioanalyse beenden, besteht zwischen der Lage der AfD und der Metapher im Film, den ich gebracht habe. In diesem Film, in der Serie Game of Thrones, ist es insbesondere so beklemmend, weil dieser Theon keinerlei Chance hat und weil die einzige Chance, die er gehabt hätte, ein ja, ehrenhafter Freitod gewesen wäre. Bei der AfD ist die Lage anders. Die AfD kann nicht in der Form kastriert werden. Sie kann sich nur selber kastrieren lassen, wenn sie nicht zulässt, dass man sie metapolitisch, inhaltlich kastriert, dann kann der Gegner tatsächlich nur versuchen, sie zu verbieten oder offen zu zerschlagen. Ich glaube, dass er so weit vielleicht gar nicht gehen kann, auch nicht gehen möchte und dass selbst wenn es so weit ginge, die AfD oder die gesamte patriotische, neue patriotische Bewegung auch parlamentarisch noch stärker zurückkehren würde. Die große Gefahr ist, dass wir aus Angst vor einem solchen Verbot diese Reek-Strategie des Systems selber zulassen, mit wie er möchte das gesamte rechte Lager in seinem Tun unterlassen und eine Selbstkastration nicht nur der Partei, sondern auch der Rechten gegen Öffentlichkeit und Theoriebildung vornehmen. Ich warne davor, ich wehre diesen negativen Anfängen und ich hoffe, ihr tut das auch. Erneut ein Disclaimer, diese Audioanalyse entstand in eigener Absicht, eigenen Antrieb, ohne irgendeine Absprache. Ich habe nichts vor in der AfD, habe kein Amt in der FPÖ, will in diesen Parteien nichts tun und distanziere mich jetzt schon von allen möglichen und unmöglichen Lügenberichten, die auf Basis dieser Audioanalyse eventuell entstehen könnten. Danke fürs Anhören, danke fürs Weiterleiten und auf Wiederhören.